Einen guten Morgen. Ich habe euch zu Anfang mal ein Bild mitgebracht und ich wollte euch fragen, wie es euch geht, wenn ihr das seht. Trump lässt für sich beten. Und an sich werden wir in der Bibel ja auch dazu aufgefordert, für Politiker zu beten. An sich ist es auch keine schlechte Eigenschaft, wenn ein Politiker das für sich machen lässt. Aber wir alle wissen, dass vor diesem Bild doch auch eine andere Botschaft in die Welt gegangen ist und auch ganz bewusst gesendet wurde. Trump versucht schon auch, das Christentum für seine politischen Ziele mit in Anspruch zu nehmen und damit seine Ziele einfach abzudecken. Und wir wissen alle, am Ende heißt sein Leitspruch nicht Make Christ Great Again, sondern er spricht von Make America Great Again. Und das ist das große Ziel, das darf man ihm glauben tatsächlich. Bei vielen kann man ja überlegen, was man wem glaubt, aber das darf man ihm glauben, das ist sein großes Ziel. Und Christus, wenn es ihm und die christlichen Kirchen, wenn sie ihm dienen, sind natürlich auch hilfreich auf diesem Weg. Ja, wir sollen für Politiker beten. Aber ich denke, wir sollten als Christen aufpassen, wenn wir politisch in Anspruch genommen werden für Propagandas, wo man doch fragen kann, sind die jetzt so fromm, wie sie sich in mancher Hinsicht geben? Ist es wirklich so klug für uns als Christen, wenn wir den Vorteil, dass ein paar christliche Werte und ein paar Verrücktheiten, die gegenchristliche Werte sind in der Gesellschaft, wie dass Aktivisten, die Mann und Frau auflösen wollen, die Sexualethik der Christen nicht teilen und so weiter, in die Schranken gewiesen werden, ob wir das in Kauf nehmen sollen dafür, dass man dann solche Dinge wegschmeißt wie Verlässlichkeit gegenüber seinen Verbündeten, Bündnistreue, Nächstenliebe, dass man dann einen Mensch wie Elon Musk hat, der sagt, die große Schwäche des Westens ist die Empathie anderen Menschen gegenüber. Ist das ein guter Tausch für uns? Oder kann es sein, dass manche Christen hier auch auf etwas hineingefallen sind. Ich sage jetzt nicht, dass uns das nicht passieren kann, dass wir nicht auch an politische Propaganda glauben, dass wir auch kulturell blind sind hier und dort. Und doch ist das ein Bild, das hat mich ganz schön getriggert, gerade weil ich eine sehr hohe Meinung eigentlich habe vom amerikanischen Christentum und auch in einer Welt aufgewachsen sind, wo wir dem sehr viel zu verdanken haben. Auch wir gerade als Freikirchen. Die theologische Forschung, gerade auch die Bibeltreue, wurde in Amerika groß gemacht und wird es auch heute noch. Und zwischen allen dem gibt es ja auch kritische Stimmen innerhalb der Frommen dort. Und wir haben es hier ja auch mit einer ganz komischen Gemengelage zu tun von Christentümern, die da irgendwie mit in Beschlag genommen werden. Es gibt einerseits so eine Art neues Kulturchristentum, eine synkretistische Religion, aus Amerika-Liebe, Wissenschaftsglaube und auch christlichen Motiven. Gleichzeitig gibt es gewisse katholische Strömungen, die da irgendwie auch eine Rolle spielen. Und dann gibt es natürlich auch die evangelikale Rechte, neben den Linken und allen, die dazwischen sind, die das vielleicht auch kritischer sehen. Eine spannende Gemengelage. Ja, man hört auch in den USA, wenn man ein bisschen sucht, Stimmen von Christen, wie die sagen, ja klar haben wir was dagegen gesagt, aber wir wurden niedergeschrien. Die nächsten Jahre haben das Potenzial, all das Gute, das vom amerikanischen Christentum in die Welt ging über die letzten Jahrzehnte, großen Schaden zuzufügen. Weil eine Verbindung mit der weltlichen Macht hat diese Gefahr schon immer gehabt. Und das war eigentlich auch die große Warnung, die vom amerikanischen Christentum lange Zeit in die Welt ging, dass die Trennung von Kirche und Staat eine wichtige Grundfeste ist. Und nicht so sehr unbedingt, um den Staat zu schützen, sondern um die Kirche zu schützen. Eine andere Geschichte hat mich dann in dem Zusammenhang die Tage bewegt. Und zwar lesen wir die in Exodus 32. Als nun das Volk sah, dass Moses säumte, vom Berg herabzukommen, versammelte sich das Volk zu Aaron und sie sagten zu ihm: Auf, mache uns Götter, die vor uns herziehen. Denn dieser Mose, der Mann, der uns aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, wir wissen nicht, was mit dem passiert ist. Ja, die Situation ist, Moses geht mit dem Volk zu diesem Berg, wo er die 10 Gebote bekommen wird, weiß das Volk Israel da noch nicht. Er steigt hinauf auf den Berg und auf einmal ist er da einfach ein paar Tage beschäftigt mit Gott, ja, entrückt und er merkt wahrscheinlich gar nicht, wie die Zeit verfliegt. Und das Volk Israel unten denkt sich auf einmal: Oh, was ist jetzt los? Was ist mit unserem Leben? Irgendwie kommt jetzt alles aus den Fugen. Unser großer Führer, der klar wusste, wo es lang geht, immer einen Plan hatte, der ist auf einmal weg. Und diese ganzen, jetzt haben wir eh schon so viele Sicherheiten aufgeben müssen in den letzten Jahren. Na, unsere kleine Hütte in Ägypten, auch wenn es nur solche Sklavenbaracken waren, die mussten wir aufgeben. Wir hatten aber immerhin da irgendwie kleine Felder da am Nil, wo wir ein bisschen was angebaut hatten. Wir hatten ein paar Viecher, wo immer sicher Nahrung reinkam. Und jetzt sind wir ja eh schon mit dem Zelt unterwegs, irgendwie in ein neues Land, in eine bessere Zukunft, in eine offene Zukunft. Und wir sind ja eh schon irgendwie verunsichert, haben viel aufgegeben, was uns einfach als Menschen auch Sicherheit gegeben hat. Man ist ständig woanders mit seinem Lagerplatz. Man ist auf dem Weg, aber noch lange nicht am Ziel. Man lebt völlig aus dem, was man unterwegs findet. Hat keine Felder mehr, die sicheres Essen versprechen, und Brunnen und Quellen müssen ständig neu gefunden werden an jedem Ort. Fremde Mächte, wilde Wüstenstämme sind eine Bedrohung am Horizont. Man hofft auf eine bessere Zukunft und zugleich scheint vieles noch schwieriger zu werden. Und dann verschwindet auch noch Moses für mehrere Tage. Und manch einer wird sich denken: Na, kommt er überhaupt wieder oder ist er vielleicht tot? Ist unser Traum schon vorbei? Und ich denke, auch der Westen befindet sich in unsicheren Zeiten. Wilde Völker aus dem Osten bedrohen uns. Die Wirtschaftslage ist unklar wie sonst. Viele wissen nicht, was die Rente später bringt, wie das alles weitergeht mit der finanziellen Sicherheit. Manche fahren mehr auf Sicht und tun sich hier und dort immer wieder neue Quellen auf. Man hofft auf eine bessere Zukunft und ist gleichzeitig in einer gewissen Melancholie um die Vergangenheit gefangen. Das ist die Stimmung im Westen allgemein und ich denke auch das, was in Amerika so los war vor der Wahl. Die großen Väter der Demokratie und des Westens sind irgendwie heute nicht so zu finden, wie man sich das zumindest in der glorifizierten Vergangenheit so vorstellt. Und stattdessen herrscht insgesamt eine extrem hohe Skepsis gegenüber Leitung, Politik insgesamt. Moses ist also weg, irgendwo im Nebel auf dem Berg verschwunden. Die alte Hütte in Ägypten ist weg und die Zukunft, auf die man hofft, noch nicht da. Und am meisten ist da dieser Mose jetzt wirklich auch weg. Was machen wir jetzt? An was halten wir uns jetzt fest, fragt sich das Volk Israel. Und das Volk Israel sucht sich einen Weg. Und Aaron sagte zu ihnen: Reißt die goldenen Ringe ab, die an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter sind, dann bringt sie zu mir. So riss sich denn das ganze Volk die goldenen Ringe ab, die an ihren Ohren hingen, und sie brachten sie zu Aaron. Der nahm alles aus ihrer Hand, formte es mit dem Meißel und machte ein gegossenes Kalb daraus. Und sie sagten: Das sind deine Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten herausgeführt haben. Als Aaron das sah, baute es einen Altar vor ihm und Aaron rief aus und sagte: Ein Fest für den Herrn ist das morgen. So standen sie am folgenden Tag früh auf, opferten Brandopfer und brachten Heilsopfer dar. Und das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, und dann standen sie auf, um sich zu belustigen. Na komm, sagt das Volk, lasst uns das, was wir haben wollen, durch unseren eigenen Wohlstand kreieren. Lasst uns daraus einen Gott machen. Lasst uns das ganze Gold einsammeln, das wir noch so haben, unsere ganzen Reichtümer, die so rumhängen in den Familien, an den Ohren. Und lasst uns dieses Gold nehmen. Und daraus machen wir uns dann einen Gott. Und irgendwie wird diese ganze Geschichte genauso menschlich und wir in Israel damals, wie es heute vielleicht auch so manchen im Westen geht. In einem Satz spricht man vom eigenen Wohlstand, seinem Gold. Im nächsten macht man aus diesem Wohlstand eine Gottheit in Form eines Kalbes. Und dann das Allerlustigste, als drittes erklärt man dann, dass dieser Wohlstand Gott ist und betet ihn an. Hat Israel jetzt auf einmal sein Gold gerettet, kann man fragen. War das der Gedanke? Warum reden sie auf einmal vom Herrn, wenn sie doch gerade ihren eigenen Wohlstand zur Gottheit erhoben haben? Wie soll die Huldigung des eigenen Wohlstands ein Gottesdienst sein? Und werden hier nicht so viele Sachen miteinander verwechselt und vertauscht und begrifflich durcheinander gebracht, dass es einen nicht wundert, dass am Ende irgendwie alle verwirrt sind? Aber gut, sie machen das Beste daraus. Die Party geht halt einfach weiter. Man feiert halt ein Fest und dann irgendwie ist am Anfang ein Gottesdienst, dann wird es ein bisschen, wird so angedeutet, eher zum Saufgelage und vielleicht nach hinten raus noch so ein bisschen was anderem. Naja, auch egal, denkt sich das Volk. Lasst uns feiern, solange es geht. Und ich glaube, dass auch ein mancher amerikanischer Christ heute sich ein goldenes Kalb gebaut hat. Eine Theorie davon, wie man wieder das große Land von einst wird, ob es je so existiert hat, wie man sich in seinen melancholischen Gedanken zurechtlegt. Man nimmt seine Milliarden und Dollars und sein Stimmrecht und macht daraus einen Präsidenten, der einem verspricht, was man hören will. Und danach erklärt man diesen selbstgemachten Präsidenten zum von Gott Gesandten. Das, was wir von unseren Augen sehen, ist wahrlich ein goldenes Zeitalter in Amerika. Bloß, dass man dabei das Kalb vergessen hat. Es ist ein goldenes Kalbzeitalter in Amerika. Wisst ihr, meine Lieben, ich hasse Amerika wirklich nicht. Wie gesagt, schon anfangs, ich habe denen wirklich viel zu verdanken. Wir haben auch alle unsere Fehler. Und Europa ist bei weitem nicht die super Gegenentwurf zu der ganzen Geschichte. Aber als Christen sollten wir nicht vergessen, was der eigentliche Gegenentwurf zu dieser ganzen Geschichte ist. Und das ist kein Make America Great Again oder Make Europe Great Again, sondern es ist ein Make Christ Great Again. Das ist nur eine Welt, ja, in der wir leben müssen. Aus der USA kam eigentlich ein Christentum, ja, das bunt, vielfältig war und das mit dem Credo der Freiheit einherging. Zu glauben, was man will und in der Verantwortung des einzelnen Christen vor Gott. Und dieses Christentum gibt es auch heute noch. Und trotzdem kann sich durch die entwurzelten Zeiten, in denen wir uns bewegen, wie wir sehen, ganz schnell Dinge auch massiv in manchen Richtungen in eine schwere, falsche Richtung entwickeln. Und Moses, als er vom Berg zurückkehrt zu seinem Volk Israel, wir kennen diese ganz berühmte Szene, da, genau so sieht es da aus, als er zurückkommt. Ihr wisst ja, was er macht. Er nimmt die Tafeln mit dem eigentlichen Willen Gottes, die er gerade bekommen hat, und wirft sie seinem Volk vor die Füße, dass sie zerbrechen. Und manchmal hat man so den Wunsch, dass man denkt, manchen Christen würde ich momentan auch gern mal die Bibel vor die Füße werfen und sagen, denk doch mal drüber nach, was da eigentlich drin steht und was du hier mit was getauscht hast. Gut, wo sollen wir jetzt hin mit unserer Enttäuschung über andere Christen? Seien es jetzt über amerikanische Christen in den USA, seien es über Christen nebenan im Nachbarort, mit dem man sich irgendwie aus anderen Gründen überworfen hat. Was machen wir, wenn andere Geschwister uns enttäuschen und wenn man sich dann schwer tut und damit ringen muss, was man mit den Dingen anfangen soll, die einem so entgegenkommen? Was für Schlüsse sollen wir aus solchen Enttäuschungen für uns ziehen? Lassen wir zu, dass in dunklen Stunden durch solche goldenen Kälber, die andere Christen aufrichten, der eigene Glauben ins Wanken kommt? Will ich demjenigen, der so fromm redet und gleichzeitig nur seine egoistischen Motive in der Welt durchsetzt, im Globalen oder Privaten die Macht geben, zu definieren, was christlicher Glaube wirklich ist? Will ich dem goldenen Kalb und seinen Jüngern mehr Macht über meinen Glauben zusprechen als Christus selbst, der im Himmel thront, der sich die Welt nicht mit Gold kaufen will, sondern sie durch sein Blut gewonnen hat? Und ihr Lieben, ich will das nicht. Und deswegen will ich noch, dass irgendjemand von uns hier irgendwie in die Falle geht und meint, das ist es jetzt, was wahres Christentum ausmacht. Vielleicht sollte ich mir das nochmal überlegen, ob ich dem weiterhin nachfolgen möchte. Die Antwort auf die Misere dieser Welt ist es, der Christus wieder groß zu machen und uns drei Wahrheiten, glaube ich, ganz fundamental bewusst zu machen, in allen politischen Wirren, die noch kommen wollen, in allen, wo wir uns selbst verführen lassen werden und Gnade und Vergebung brauchen und wo sich andere Mitchristen vielleicht irgendwo einspannen lassen, wo sie eigentlich nichts zu suchen haben. Das erste ist, wir glauben an Christus und nicht an Christen oder das Christentum. Wir glauben an Christus und nicht an Christen oder das Christentum. Dieser Grundsatz macht die Heilige Schrift ganz klar. So zum Beispiel im Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg, antwortet Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Diese Stelle verdeutlicht, dass der Glaube an Christus das Fundament des christlichen Lebens ist und nicht andere Menschen. Oder Apostelgeschichte 4, Vers 12. Bei niemanden anderen ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Und auch hier wird wiederum bekräftigt, dass allein Christus rettet, nicht irgendeine menschliche Institution oder einzelne Gläubige. Und dann haben wir 1. Korinther 3, 4 bis 7. Denn wenn einer sagt, ich bin der Paulus, der andere aber ich des Apollos, seid ihr nicht alle menschlich? Was ist der Apollos und was ist Paulus? Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar, wie der Herr es einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat gegossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. So ist weder der, der pflanzt etwas, noch der da begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Dies zeigt, dass menschliche Lehrer und Glaubensführer hilfreich sein können, so wie es viele vor uns auch die ein oder anderen Amerikaner waren und vielleicht auch noch heute sind. Aber letztendlich ist es nur Gott und Christus selbst, der die Quelle des wahren Glaubens ist. Und kein Mensch, keine Institution, kein noch so großer Prediger. Der wahre Glaube richtet sich auf Christus selbst und nicht auf Menschen, die zwar Christen genannt werden, aber dennoch fehlerhaft sind. Es geht darum, sich nicht von menschlichen Irrtümern und Schwächen enttäuschen zu lassen, sondern auf Christus als den Mittelpunkt des Glaubens zu vertrauen. Eine einfach gut zu begründende Wahrheit, die schwer zu glauben ist, ist das. Jesus ist heute halt zumeist unsichtbar, meint der ein oder andere, begegnet ihm mal im Traum. Aber andere Christen sehe ich halt jeden Tag, ob ich will oder nicht. Ich denke, dass es hier ganz wichtig ist, die richtige Perspektive zu finden. Wenn wir mit anderen Christen unterwegs sind, wollen wir zuerst sehen, was an ihnen falsch ist? Oder wollen wir sehen und staunen, was Christus in ihnen getan hat und zum Positiven verändert hat? Weil eigentlich ist keine Überraschung. Wir leben in einer gefallenen Welt und jeder von uns ist Sünder. Auch mal wieder neue Überraschung heute Morgen. Und hat genug Quatsch, den er noch mit sich durchs Leben trägt. Und das leider nicht nur die Amerikaner, sondern auch die europäischen Christen. Tut mir leid. Ich denke, das eigentliche Wunder ist, dass Christus in diesem ganzen Chaos wirkt und dass er Menschen verändert und sie Schritt für Schritt aus ihrem falschen Denken rausführt. Und dass er in seiner Gnade und Liebe uns immer wieder die Möglichkeit zu umkehren, zum Neuanfang gibt, seine Fehler zu korrigieren, dazu zu stehen. Und dass daraus immer wieder Veränderung passieren kann und ein neuer Weg. Wollen wir sehen, wo Christus schon begonnen hat, ihn, den anderen Menschen zu verändern und sein Leben zu gestalten? Oder wollen wir nur sehen, was er alles noch nicht im Griff hat? Ja, die Bibel macht klar, dass zwei Wahrheiten über dem Leben eines Christen zugleich gelten. Einerseits ist da Römer 3, 23 bis 24. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Diese Wahrheit unterstreicht, dass alle Menschen, auch Christen, unvollkommen sind, während Christus alleine vollkommen ist und erlöst. Während Menschen enttäuschen können und es oft auch tun, wird Christus uns nicht enttäuschen. Gleichzeitig gilt aber auch eine Wahrheit über uns selbst und andere Christen, die wir zum Beispiel im 2. Korinther 5, Vers 17 lesen. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wenn wir an Christus glauben und um die Realität der gefallenen Welt wissen, sollte uns das Gefallene in Menschen eigentlich gar nicht so sehr schocken, wie es doch dann hin und wieder tut. Aber das, wo Christus verändert, sollte uns dafür umso mehr freuen. Unsere Perspektive sollte sein, das Wirken Christi zu suchen und dem Guten nachzueifern und nicht das Schlechte zu suchen, das nicht von Christus kommt, und uns aus Ärger über das andere Schlechte selbst vom Guten abwenden. Wer ist wirklich König in unserem Leben? Schlechte Vorbilder oder das gute Vorbild Christi? Es wird eine Geschichte erzählt in den frommen Kreisen über einen Mann, der von einem Christen in einer geschäftlichen Angelegenheit betrogen und übervorteilt wurde. Der Geschädigte geht eines Tages zu seinem Pastor in der Gemeinde und erklärt ihm nach Darlegung des Sachverhalts: Ich kann nach dem, was so und so mir angetan hat, nicht mehr an Christus glauben. Wie kann ein Christ sowas tun? Der Pastor antwortet darauf: In Ordnung, lass uns das jetzt schriftlich machen. Ich schreibe dir einen Brief für Gott. Herr, Punkt, 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 wurde von so und so auf diese und jene Weise übervorteilt, schreibt er in dem Brief, und hinters Licht geführt. Deswegen kann er nicht mehr an Christus glauben, Punkt. Ich unterschreibe es hier noch, mache noch einen Gemeindestempel drauf. Nimm diesen Zettel und falls du sterben solltest, bevor wir uns das nächste Mal sehen, dann zeigst du diesen Brief Gott im Himmel. Wenn du vor seinem Richterstuhl stehst und er dich fragt, warum du das Geschenk von Jesu Tod und seine Gnade und Liebe abgelehnt hast, dann kannst du ihm ja diesen Zettel geben. Das hat jetzt alles seine Richtigkeit so. Ich habe es sogar unterschrieben und mit dem Gemeindestempel versehen. So ließ er den Mann dann stehen. Da hat es nicht lange gedauert, bis der Mann wieder da war und beim Pastor erneut klingelte und meinte: Wahrscheinlich wird dieser Zettel nicht so ganz ausreichen. Unser Glaube gründet sich auf Christus selbst, nicht auf Menschen. Doch oft sind wir enttäuscht von anderen Christen, von ihren Fehlern und ihren Versagen. Wie oft haben wir auf das geschaut, was gleich geblieben ist, alte Gewohnheiten, alte Muster, statt auf das, was Christus schon neu gemacht hat. Aber Christus wirkt auch heute und er verändert Herzen. Und er wirkt überall auf diesem Planeten. Nicht jeder, der sich Christ nennt, lebt automatisch in dieser Veränderung. Doch unser Blick sollte sich nicht auf das Unveränderte richten, sondern auf das Werk Christi, was am Wirken ist. Wenn wir sehen, was Christus im Einzelnen tut, erkennen wir das wahre Wesen des Glaubens. Das, was es nachzueifern gilt, da, wo die Richtung hingeht. Nicht Perfektion von Menschen, sondern die Gnade, die verwandelt. Lasst uns heute neu auf Christus hinblicken und erkennen, wo sein Wirken sichtbar wird, in uns und in anderen. Und Herr, das wollen wir dich einfach bitten, ja, dass wir nicht so sehr auf das menschliche Versagen schauen, sondern auf das, was du in dieser Welt tust, dass das unser Orientierungspunkt ist, dass wir uns nicht schocken lassen von der Sündhaftigkeit der Menschen, sondern dass wir staunen über deine Gnade, Liebe und die Möglichkeit zum Neuanfang. Amen. Die zweite Wahrheit, die wir heute festhalten wollen, ist: Christen sind gerettete Sünder, so wie du auch. Ich habe einen lustigen Spruch gefunden, der lautet: Jedes Schiff wird von Nieten zusammengehalten. Auch das Schiff der Gemeinde. Und du bist eine der Nieten, die dieses Schiff Gemeinde zusammenhalten. Bei aller Kritik Richtung Amerika, die bei uns jetzt ja irgendwie auch schick ist gleichzeitig, machen wir vielleicht ganz ähnliche Fehler, ohne es selber zu merken. Was übersehen wir selbst in der ganzen Angelegenheit? Wo sind wir von kultureller Blindheit geschlagen? Wo glauben wir vielleicht auch der ein oder anderen politischen Propaganda? Der Mensch ist ein Sünder, der die Sünde der anderen immer viel schneller erkennt als die eigene. Der Mann zu Gott im Garten sagte nicht: Ich war's, sondern: Die Frau war's. In unserem Fall, wenn wir uns streiten, stimmt es natürlich. Nein. Die Frau sagt nicht: Ich habe die Frucht gegessen, sondern: Die Schlange hat mich überredet, ich kann nicht so recht was dafür. John Henry Newton war ein großer Verfasser geistlicher Lieder. Er ist am meisten bekannt für das Lied Amazing Grace. Und wer sich schon mit seiner Geschichte befasst hat, der weiß ja, er war ursprünglich Sklavenhändler und sprach sich dann nach 1778 gegen die Sklaverei aus. Er wurde dann auch anglikanischer Priester und gründete eine Gemeinschaft der sogenannten Clefan Saints, eine christliche Gruppe, die dann rund um William Wilberforce ganz maßgeblich daran beteiligt war, die Sklaverei im Vereinigten Königreich und den damaligen Empire abzuschaffen. Ein Mensch, in dem die Veränderung deutlich wird. Ein Mensch, der irgendwo tief in Sünde verstrickt war, tief in kultureller Blindheit. Weil wir müssen auch verstehen, dass es damals viele Namenschristen gab und auch tatsächlich auch richtige Christen, die irgendwie mit der Sklaverei gleichzeitig zurechtkamen. Aber dann kommt Gott da rein und schenkt eine Veränderung bei immer mehr Menschen. Und es wird eine Bewegung daraus. Und die große Ungerechtigkeit wird endlich abgeschafft. Endlich liest man die Bibel wieder neu und sieht, wie viel dauert auch von Befreiung, aus Unterdrückung die Rede ist. Und dass das Volk Israel selbst Sklaven war und Gott sie aus dieser Sklaverei hinausgeführt hat. Und dass alle Menschen vor Gott gleich geschaffen sind. Und von diesem Mann, also von Henry Newton, kommt auch eine Aussage, die hier gut reinpasst. Und er sagt: Ich habe immer traurig einsehen müssen, dass ich weit von dem entfernt bin, was ich sein sollte und der ich werden will. Aber ich kann auch zur Ehre Gottes bezeugen, dass ich bereits weit weg bin von dem, der ich einst war. Was meint ihr, wie viele Namenschristen, aber auch wie viele echte Christen, damals einen holprigen Weg aus dem Thema der Sklaverei finden mussten für sich? Die durch kulturelle Blindheit geschlagen vieles für richtig hielten, bis ihnen nach und nach endlich ein Licht aufging. Wir wurden aus Gnade gerettet. Mit der Rettung beginnt ein Prozess der Veränderung. Manchmal sind auch zum Teil plötzliche Transformationen dabei. Aber bis wir im Himmel sind, wird dieser Weg nie vollständig abgeschlossen sein. Es wird ein neues Lebenshaus errichtet. Es bricht schon an. Aber es ist noch nicht fertig. So wie bei John Newton. Auch nach seiner großen Transformation und seiner großen Erkenntnis, die für ihn und auch für die Welt wichtig war, für die er berühmt war, war er immer noch nicht fertig. Und stieß immer wieder noch auf neue Zimmer, die noch ein ganz schönes Durcheinander waren. Und trotzdem kann er vor Gottes Gnade zeugen, die ihn Einblicke in seine eigene Ungerechtigkeit gegeben haben, aber noch so größer in Christi Größe. Nein, Gottes Gnade hat ihm Einsicht in seine Fehlerhaftigkeit gegeben. Und dann hat er die eigenen Sünden als Anlass genommen, da dagegen etwas zu tun. Gottes Gnade hat ihm nicht Einsicht in seine eigene Größe gegeben, die dem bösen anderen dort in der Welt endlich zeigen muss, dass er eigentlich viel mehr verdient, als er bisher bekommen hat. Es war die Einsicht in die eigene Sündhaftigkeit, nicht in die eigene Größe, die diesen Mensch zu einem großen Menschen gemacht haben. Ja, ihr Lieben, wir sind auf dem Weg. Eine Gemeinde ist ein Krankenhaus für Sünder, ein Schiff zusammengehalten von Nieten. Ein Krankenhaus für Sünder, kein Museum für Heilige. Das Dritte ist es, wo suchen wir wirklich unser Heil als Christen? Und das ist eine Frage, die habe ich an vielen Predigen immer wieder irgendwie schon mit drin gehabt, die letzte Zeit. Weil das auch einer der Hauptkämpfe ist eigentlich, den wir jeden Tag führen müssen. Hoffen wir auf den irdischen oder auf einen himmlischen Erlöser? Setzen wir am Ende auf politische Systeme oder die Herrschaft Christi? Setzen wir auf eine melancholische Version der Vergangenheit, die es vielleicht so nie gegeben hat? Wollen wir uns selber wieder groß machen, sei es jetzt Europa oder Amerika? Setzen wir tatsächlich am Ende der Tage doch mehr auf Wirtschaft als auf den Schöpfer der Dinge? Wollen wir aus unseren goldenen Ohrringen ein goldenes Kalb gießen und das dann mit Gott verwechseln? Ist das der Plan? Sind wir in dieser Welt zu Hause? Ist das unser Ziel? Naja, das mit in der Welt zu Hause sein, wurde mir die letzten Wochen jetzt gerade wieder leichter gemacht. Ihr wisst ja, ich bin ja Mieter, wie viele von euch. Und es ist tatsächlich so, dass wir aus unserer Wohnung raus müssen, was natürlich mit einem einjährigen Kind immer super ist, sowas, ne? Wo man sich denkt, hättet ihr das nicht vor 2 Jahren mal erwähnen können? Wir haben doch sogar extra gefragt, als meine Frau schwanger war. Und jetzt fällt ihr auf einmal doch wieder so ein, dass, liebe Vermieterin, dass du Kinder so wenig leiden kannst, dass jetzt auf einmal die ganze Familie da raus muss. Zumindest ist ja diesmal keine Christin, dann kann man jetzt wenigstens nicht über Christen enttäuscht sein, sagen, es sind die bösen Menschen da draußen, die so sind. Alle mal Katholiken, aber da war ich ja bei Charity Vance auch schon froh, na, dass er so katholisch ist und nicht auch noch evangelikal. Das macht ja die Welt schon viel einfacher für uns. Setzen wir auf unsere Wirtschaft oder auf unser Zuhause? Weil wisst ihr, das mit dem Zuhause sein, jeder Mensch für uns hat ja so ein tiefes Gefühl. Das ist auch etwas, was C.S. Lewis immer wieder beschreibt, na, dass er endlich nach Hause kommen will, endlich ankommen, so richtig daheim sein. Und das ist ja auch viel, was uns ausmacht. Wir bauen uns was Gemütliches, das ist auch was Gutes. Wir bauen Nester für unsere Kinder und so weiter. Die einen von uns mieten, die werden dann öfter früher aus der Illusion gerissen. Die anderen haben das Geschenk bekommen, so viel Geld zu haben, dass sie vielleicht auch was kaufen können. Und trotzdem steht da jeder am Ende des Lebens vor der Herausforderung, dass er merkt, oh, es wird immer schwerer, das eigene Haus zu unterhalten. Na, es wird irgendwie immer mühsamer. Unter Umständen muss ich doch schon früher ins Altersheim und dieses Ding schon wieder abgeben, als ich gedacht hätte. Und spätestens, wenn man dann so in seinen Holzkasten hüpft, merkt man einfach, dieses ganze Haus und mein verdammter Garten passen nicht in diese Kiste. Menschen haben ja schon immer versucht, dieses Problem zu umgehen. Wir denken an die Pharaonen in Ägypten, diese tollen Pyramiden. Ich meine, die haben es wirklich auf die Spitze getrieben. Die sind dann da eingezogen, als sie gestorben sind, mit ihrem Prunkwagen. Also sie haben ihren Audi A, keine Ahnung was, kenne mich da nicht so aus. Den haben sie gleich mit ins Grab genommen, ihr goldenes Kochgeschirr, ihre Haustiere, na, die haben auch noch als Mumie präparieren lassen. Und zum Teil die Frauen auch. Ja, leider nicht lebend. Und hat die versucht, alles so auf die Art mitten ins Jenseits zu bringen. Auch hier in der Gegend gab es Fürsten, die das probiert haben. Hier hat man keine Pyramiden gebaut, hier hat man so tolle Hügel aufgeschüttet, in wahnsinniger Arbeit im Wald von Scheiern. und hat sich als Fürst dort auch mit seinen Habseligkeiten bestatten lassen. Die Menschen sind immer schon auf der Suche nach der eigentlichen Wahrheit, nach der Heimat und wollen das alles mitnehmen, was sie erreicht haben und sind doch nie ganz am Ziel. Das Gefühl, das viele von uns haben. Aber wir müssen auch verstehen, dass das, wie viele andere Dinge und Bedürfnisse, die wir im Leben haben, Bedürfnisse sind, die nicht umsonst in den Menschen hineingelegt sind. Weil in das Herz des Menschen wurde die Ewigkeit gelegt und nicht nur das Irdische. Und wir suchen nach Dingen, die wir in dieser Welt nie vollständig erfüllen werden. Und solange wir das aber hier probieren, werden wir immer wieder kräftig auf die Nase fallen und anderen Menschen dadurch das Leben auch unheimlich schwer machen. Unser eigentliches Zuhause liegt am Ende bei unserem Schöpfer und in der Welt, die er mal zusammen mit uns gestalten wird. Ob ich nun Mieter oder Eigentümer oder etwas dazwischen bin, spätestens am Ende meines Lebens zerrinnt mir alles zwischen den Händen. Egal, wie sehr ich mich an mein Haus klammere, egal, wie perfekt es eingerichtet wurde, wie gut ich den Garten präpariert habe, erst kann ich mich immer weniger darum kümmern und dann muss ich vielleicht Teile oder das ganze Ding am Ende aufgeben. Es passt einfach nicht in meinen kleinen Sarg. Und selbst wenn ich mir eine Pyramide bauen würde, ja, wo sind die Sachen der Pharaonen gelandet am Ende? Das eine bei Grabräubern. Die haben sich gefreut. Oh, da hat der Gold liegen lassen. Das ist praktisch. Das schmelze ich mal ein. Das macht mir das in den Alltag ein bisschen leichter. Und der andere Rest, der nicht eingeschmolzen wurde, der wurde so auf die Museen der Welt verteilt. Und da kann man jetzt gucken, samt dem Leichnam vom Pharao, wie er da so rumliegt. Im Jenseits ist da reichlich wenig davon angekommen. Im alten Ägypten war das genauso der Versuch wie in unserer Region. Die Alternative, die uns die Bibel immer wieder aufmacht, ist eine andere. Sind wir wirklich bereit, den schmalen Weg zu gehen? Ein Weg, der in der Welt vielleicht wirklich manchmal nicht als great und großartig angesehen wird, sondern als Schwachheit. Wollen wir lieber in der Welt was gelten und unsere Standpunkte endlich zur Geltung bringen, die vielleicht ja hin und wieder auch gerechtfertigt sind? Wollen wir uns vom Trumpismus anstecken lassen oder von Christus und dem Weg, den er gegangen ist? Jesus ist nicht hier den Weg an die Macht gegangen in dieser Weltzeit. Nicht in die Gewalt, sondern ans Kreuz. Und sein Regierungsprogramm will ich zum Abschluss einen Teil davon noch vorlesen. Und Jesus öffnete seinen Mund, lehrte und sprach: Glückselig sind die Armen im Geist, denn ihnen ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Glückselig die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Und glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig die um Gerechtigkeit willen verfolgt, denn in ihnen ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse, Lügnerische gegen euch reden werden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Für mich ist es eine Frage: Beten wir am Ende das goldene Kalb an, das wir sehen können? Nehmen wir unsere Stimmen und unser Gold, um solche zu erschaffen, nur weil die Welt nicht das liefert, was wir uns wünschen, was sie auch niemals wird, bis Christus wiederkommt. Nur weil die Welt heute ein unsicherer Ort ist, schaffen wir uns dann unsere eigenen falschen Messiasse als Antwort? Oder folgen wir nicht jetzt erst recht unseren unsicheren Gott, der kommt und der diese Welt eines Tages völlig neu machen wird? Menschen enttäuschen, Christus enttäuscht nicht. Amen.